Ja, vor der Predigt möchte ich einfach nur mal die Gelegenheit wahrnehmen und dort auf diese Pakete zum Leben zeigen. Das ist jetzt gesagt worden, das ist, wer das organisiert hat und das eingekauft wurde und, und. Aber warum eigentlich? Es sind Pakete zum Leben, die deshalb gepackt werden, weil in anderen Regionen, in anderen Ländern tatsächlich Menschen so schwach sind und die staatliche Unterstützung nicht ausreicht, dass sie nicht existieren können, gerade jetzt im Winter. Und so sind wir sehr froh, dass unser Gemeindebund eine Auslandshilfe hat, die sich eben kümmert, wo sind außerhalb von Deutschlands die Schwächsten der Schwachen und wo können wir einen ganz kleinen Beitrag leisten. Und deshalb ist mir das so wertvoll, dass wir mit ein paar Euro und ein paar vielleicht Kleiderspenden einfach was Gutes tun können. Und das war mir nochmal ein Anliegen, einfach zu begreifen, auch das gehört zum Thema der Schutz der Schwachen. Wir machen das ja nicht, damit wir hinterher sagen, guck, wie toll jetzt hier wir die Pakete gepackt haben, sondern eben, weil wir mit diesen Paketen gerne unseren Beitrag leisten. Und das finde ich ganz großartig. Kleiner Schwenk. Wisst ihr, wen ich sehr bewundere? Das sind die Jungs vom Straßenbau. Autobahn. Wir fahren vorbei mit 80 plus an der Baustelle und da fahren sie mit ihrer Asphaltmaschine, der Teer, der flüssige, heiße Teer, dampft. Bei Hitze, im Regen, immer sind sie draußen. Ein Wahnsinn. Auch in der Nacht arbeiten die. Und die tun das fürs Gemeinwohl. Natürlich tun die das, um ihr Geld zu verdienen, aber stellt euch vor, wenn niemand diese Straßen reparieren würde. Ich habe es einmal erlebt, wir haben eine Etage in einem Altgeschoss, in einer Altgeschossvilla kernsaniert und da haben wir tatsächlich den Boden asphaltieren lassen. Ich wusste vorher gar nicht, dass man das auch machen kann, als Bodenbelag, Asphalt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was das heißt, wenn die Jungs in solch großen, trögen, flüssigen, kochenden Teer über einen Lastenfahrstuhl hoch in so eine dritte Etage bringen und dort dann ausgießen. Wirklich Wahnsinn. Ich bewundere das. Und so merkt man eben, es gibt Berufe, die haben gar nicht immer so die gesellschaftliche Lobby. Also wenn ich junge Leute frage, ne, mit Abitur, was wollen die werden? Na ja, Jura studieren oder Medizin oder BWL oder Lehramt und vielleicht soziale Arbeit ist auch noch cool. Aber es gibt ja Berufe, die sind so wichtig und trotzdem haben die keine besondere Lobby. Und es war schon immer so, dass es Berufe gibt, die zum einen besondere Fähigkeiten abverlangen, aber gleichzeitig auch eine große Härte. Und da gibt es einen alten Beruf, den es heute in Deutschland kaum noch gibt, der tatsächlich auch Wind und Wetter standhalten muss. Und das ist der, ihr glaubt es nicht, eines Viehhirten. Wer hat schon mal einen Schäfer gesehen? Oh, doch etliche. Also auch in Gera gibt es ab und zu mal eine Schafherde, die durchzieht. Also es gibt sie noch, aber es ist bei uns heute ein Beruf, den es kaum noch gibt. Allerdings, wenn damals im Orient über Viehhirten gesprochen wurde, sei es im Alten Testament, die Bea hat schon eine Stelle im Propheten Ezekiel genannt, oder später auch bei Jesus, der erzählt ja auch über den Hirten, dann wussten die Zuhörer ganz genau, um was es geht. Die hatten klare Bilder vor Augen. Hirten waren harte Jungs, oft tatsächlich auch noch Kinder oder halbe Kinder, die das tun mussten. Und die auch bei Tag und Nacht draußen waren, um eben diese ihnen anvertraute Herde zu beschützen, zusammenzuhalten. Eine Herde von Tieren, die ihnen in der Regel nicht gehört. Und sie müssen gerade stehen für die Gesundheit der Schafe, für das Leben der Schafe, müssen sie bewachen vor äußeren Gefahren, vor Krankheiten, vor Wildtieren. Wir lesen im Psalm 23, der Hirte hat den Stecken und den Stab und dieser Stecken ist tatsächlich ein Stecken oder eine Keule. mit dem kann der Hirte viel tun. Er kann nach einem Schaf schmeißen, wenn sich's störrisch von der Herde entfernt. Er kann aber eben auch äußere Gefahren damit abwenden. Und interessant finde ich, wir haben ja so romantische Bilder von diesem Beruf. Die hängen zum Teil in Wohnzimmern älterer Damen. Der gute Hirte, der so über sanften Hügeln dahin schwebt mit seinen Schafen, so ein friedliches Bild. Und natürlich haben wir das David zu verdanken mit seinem Psalm 23, der uns dieses Bild zeichnet: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Und das klingt tatsächlich romantisch, weil es aus der Sicht der Schafe ist. Die Schafe, die sich beschützt wissen, die auf den guten Hirten schauen, die nur Gutes denken, wenn sie an den Hirten denken, weil er verantwortungsbewusst für sie da ist und letztlich an Jesus denken, der der gute Hirte ist. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass der Hirte nicht harte Arbeit tut. Er ist da zum Schutz der Schwachen und sie verdanken ihm ihr Leben. Und ich habe einen Vers rausgesucht heute aus dem Propheten Hesekiel, aus dem Alten Testament, Kapitel 34. Da begegnet uns nämlich das Bild des guten Hirten oder des echten Hirten in einem Gegensatz. Es wird gegenübergestellt, nämlich Gott als der echte Hirte und auf der anderen Seite werden dort die religiösen Führer genannt, die die Herde, in Klammer das Volk, eigentlich ausbeuten. Anstatt sie zu beschützen, kümmern sie sich nicht. Anstatt ihnen Nahrung zu geben, beuten sie sie selbst aus. Das ist das Bild, das der Prophet anprangert, wo er sagt: Leute, ihr seid zu Hirten bestellt. Und deshalb tritt Gott auf den Plan und sagt: Ich trete selbst für meine Herde ein. Gott ist der Hirte, der sich kümmert. Ich weide meine Schafe. Er, Gott, ist der Anwalt für die Schwachen, für die, die sich selbst eben nicht kümmern können. Er führt mich zum frischen Wasser. Er, Gott, ist es, der sich kümmert. Und da heißt es eben hier in Vers 16, ihr könnt es vorne lesen, Gott sagt: Ich will das Verlorene wieder suchen. Und ich will das Verirrte nach Hause bringen oder zurückbringen. Ich will das Verwundete verbinden, das Verletzte verbinden. Ich will das Kranke stärken. So ist es Gottes Programm für sein Volk, für seine Schafe. Gottes Herz schlägt für die Schwachen. Nicht in einem romantischen, utopischen Sinn, sondern Gott setzt sich für sie ein. Er ist für sie da. Er wirft sich für seine Herde in die Arbeit, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Ich musste so denken, wie so ein Streetworker in der aufsuchenden Straßensozialarbeit. Wenn man so Sozialarbeiter fragt, was möchtest du gerne tun, sagen viele, Schulsozialarbeit ist ein gutes Betätigungsfeld, vielleicht auch in Beratungsstellen, aber Hand aufs Herz, wer will schon Straßensozialarbeit machen? Dorthin zu gehen, wo die Junkies sind, an ihren Plätzen, die wir vielleicht gar nicht kennen, zu den Obdachlosen im Park, in den großen Städten, zu den Jugendlichen am Skater, wo es darum geht, Kontakte aufzunehmen, Beziehungen zu pflegen, Präventionsarbeit zu leisten, zu den echten Lost Places. Es gibt ja so dieses neue Hobby, ja, ich suche mir Lost Places, irgendwelche verfallenen Gebäude und dann mache ich schöne Fotos, wo ich zeigen kann, wie so ein Lost Place auch Romantik hat. Aber ich muss so denken, diese wahren Lost Places sind da, wo die Lost People sind. Die Verlorenen, sagt Gott. Ich will das Verlorene suchen. da wo wirklich die sind, die alleine nicht zurechtkommen. Dort geht der Streetworker hin, dort geht Jesus hin. Dort ist die aufsuchende Arbeit. Und wir als Gemeinde, als Christen, oft so aus dem bürgerlichen Hintergrund, mit unserer gesetzten Frömmigkeit, wir dürfen das nie vergessen. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt an einer anderen Stelle, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Und ich habe mir die Frage gestellt für heute, und wer sind die denn dann? Wer sind die für mich? Ja, die, die eben nicht für sich selbst sorgen können. Wenn wir so in das Evangelium schauen, zur Zeit Jesu, dann waren das zum Beispiel Menschen, die gelähmt waren. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, als Jesus sagt, ja, warum gehst du denn dann nicht hin zu dem Wasser am Teich Bethesda, wo immer mal wieder Menschen heil werden? Und der Gelähmte sagt, ich habe keinen, der mich hinbringt. Ich habe niemand. Und dann denke ich an den anderen, der hatte Freunde, die waren in der Lage, ihn zu Jesus zu bringen, zu tragen. Die haben sogar keine Mühe gescheut, das Hausdach abgedeckt, um ihn vor Jesus runterzulassen. Also die Frage ist, der Gelähmte, hat der jemand oder hat der niemand? Oder eben auch in den Evangelien begegnen uns immer wieder aussätzige Menschen. Menschen, die so infiziert waren, dass andere Angst hatten, sich anzustecken. Es ist noch nicht lange her, da ging diese Angst in unserem Land, in vielen Ländern ganz stark um. Und wir haben Kontakte vermieden. Vieles zu Recht. Aber manchmal hat uns die Angst auch so gelähmt, dass wir gar nicht mehr bereit waren, hinzugehen und zu fragen, ob vielleicht jemand Hilfe braucht. Die Aussätzigen damals, die isoliert waren, draußen vor der Stadt, damit sie nicht die ganze Stadt anstecken. Und Jesus ist hingegangen. Hat sie aufgesucht, hat sie geheilt. Dann immer wieder auch als eine besondere Gruppe Witwen und Waisen. Ohne ein Sozialsystem waren das die, um die sich niemand gekümmert hat. Der Witwe ist der Ernährer weggefallen und die Waisen hatten gar keinen mehr. Oder eben, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, Kinder ganz allgemein. Nun und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer sind denn diese Vulnerablen, diese verletzlichen, verletzbaren Gruppen heute? Wer sind diese Menschen heute in unserer Gesellschaft, die am Rand stehen, an die wir vielleicht gar nicht denken, weil wir sie nicht kennen? Und ich habe mal für mich so durchgerastert, ja, da finde ich auch die Kinder. Kinder sind auch in unserer Gesellschaft nach wie vor das besonders schützenswerte Gut, die besonders schützenswerte Gruppe, die selbst nicht in der Lage sind, für sich zu sorgen, die brauchen uns, dass wir sie mitnehmen, dass wir sie in guter Weise erziehen, in Verantwortung bringen. Alleinerziehende, nicht jeder Alleinerziehende steht am Rand der Gesellschaft, aber es gibt viele alleinerziehende Frauen, denen steht per Gesetz Unterhalt zu. Die Männer zahlen einfach nicht. Und dann guck mal, wie du arbeiten gehst mit drei Kindern und weißt nicht, bringst sie in den Kindergarten und in die Schule und dann wird wieder eins krank, muss wieder zu Hause bleiben, muss dich wieder krank melden und verlierst wieder deinen Job. Alleinerziehende. Naja, und dann Menschen mit Behinderung. Menschen, die alt und hochbetagt sind, oft dann von Demenz betroffen, Kranke allgemein. Menschen, die eben sozial durchs Raster fallen. Und zwar eben nicht pauschal, man kann heute nicht sagen, alle alten Menschen über 80 sind sozial schwach. Stimmt nicht. Es gibt Leute, die sind 90 und sind rüstig und besteigen Berge. Und es gibt andere, die sind 60 und sind körperlich und seelisch am Ende. Und deswegen muss man immer gucken, es gibt keine Schubladen. Wir müssen immer den einzelnen Menschen anschauen. Kinder habe ich vorhin genannt. Es gibt Kinder, die wachsen behütet auf, in guter finanzieller Absicherung, mit einem liebevollen Elternhaus. Und es gibt andere Kinder, die müssen sich jeden Tag behaupten. In der Schule, auf der Straße, haben vielleicht zu Hause Eltern, die nur mit der Flasche vor dem Fernseher sitzen, wo schon die dritte Generation langzeitarbeitslos ist. Das sind die, die schnell durchs Raster fallen. Oder Menschen, die durch Schicksalsschläge in Existenznöte kommen. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell man abstürzen kann, als Selbstständiger, durch einen Unfall, durch eine plötzliche Erkrankung und dann auf einmal 700 Euro Krankenversicherung im Monat nicht mehr bezahlen kann und das System einen dann irgendwann zermalt. Das geht sehr schnell. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Menschen, die sozial durch das Raster fallen, das sind heute die, auf die wir besonders schauen müssen. Und das andere, wo mir noch seine Überschrift eingefallen ist, das sind Menschen, die an den Barrieren scheitern, an den Barrieren, die unsere Gesellschaft hat. Ich erinnere mich damals, als meine Schwiegermutter noch gelebt hat und war im Rollstuhl, da haben wir mal gesagt, Mutter, wir fahren mit dir in den Zoo, damit du mal rauskommst. Und dann sind wir durch diesen wundervoll neu gestalteten Leipziger Zoo gefahren. Und wisst ihr, was mir da das erste Mal aufgefallen ist? Diese tollen neuen Gehege. Ich habe die Schwiegermutter da vorgestellt. Ihr Kopf war hier und ich guckte über den Zaun und habe mich gefreut. Und sie guckte auf den Zaun. Und dann habe ich eine Mitarbeiterin angesprochen, die sagt, ja, leider haben die Planer nicht uns gefragt, die wir täglich mit den Menschen zu tun haben, die den Zoo besuchen. Auch die im Rollstuhl sitzen oder im Kinderwagen. Kleines Kind kann man noch rausheben, aber wer im Rollstuhl sitzt. Also Menschen, die an den Barrieren scheitern. Und deswegen sind wir auch immer wieder gefragt, dass wir die Barrieren abbauen. Wir haben zum Beispiel hier im Haus eine ganz wesentliche, sind die Treppen. Um in unser Haus richtig reinzukommen, musst du erstmal eine Treppe hochgehen, dann hier in den Saal wieder runter. Wenn du auf Toilette musst, musst du hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder hier runter. Und deswegen hat die Gemeinde vor Jahren diesen Blick bekommen zu sagen, wir können jetzt nicht gerade groß umbauen, aber wir können mit einfachen Mitteln schaffen, dass wir einen Seiteneingang öffnen, damit man hier barrierefrei reinkommt. Und ich finde das großartig, dass ihr auch ältere Menschen die Möglichkeit habt, hier reinzukommen und da hinten eine behindertengerechte Toilette, dass man barrierefrei hier auf Toilette gehen kann. Ich freue mich drüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Und so ist es wichtig, dass wir durchs Leben gehen und gucken, wo sind Menschen, die an den Barrieren scheitern. Vielleicht bin ich jemand, der mal eine Tür aufmacht oder jemand die Treppe hoch oder runter oder über die Straße hilft. Also Beispiele werden euch mit Sicherheit genug einfallen. Der Auftrag, der steht, ist der Schutz der Schwachen. Und deshalb auch nochmal die Frage, worin liegt denn unser Auftrag dann heute? Vielleicht erinnert ihr euch ganz am Anfang der Christenheit in der sogenannten Urgemeinde, da hat man gemerkt, da gibt es soziale Missstände, da waren Witwen, die wurden nicht versorgt, es gab kein entsprechendes Sozialsystem und dann hat man Diakone eingesetzt und die sollten sich jetzt darum kümmern, dass die sozial Schwachen auch mitversorgt wurden. Das muss man in dem Maß heute nicht tun, denn wir haben einen Sozialstaat als großartige Errungenschaft. Der funktioniert so gut, dass jeder, der registriert ist, jeder, der seine Anträge stellt, der seine Leistungen bezieht, in unserem Land nicht hungern muss. Und das heißt für mich auch in der Frage, was soll ich denn jetzt als Christ tun, auch ein Stück Entlastung. Es gibt Dinge, die wir nicht tun müssen als Gemeinde. Wir müssen als FEG Gera nicht in Gera eine Armenspeisung machen. Wir müssen es nicht tun. Das ist eine Entlastung. Und die andere Seite ist, das merke ich auch immer wieder, wenn Menschen in bestimmten Lagen zu uns, zu mir kommen und Fragen haben, wir können gar nicht alles leisten. Die Gesellschaft, das Leben ist so komplex geworden, ich bin nicht die Beratungsstelle für alle Lebensfragen. Ich kann das nicht leisten. Menschen kommen hier an. Manchmal sind wir als Gemeinde die erste Anlaufstelle. Ich habe auch schon Geschwistern dann Wege gezeigt oder sie ihnen geholfen, beim Jobcenter oder beim Sozialamt die ersten Schritte zu gehen. Und dann nach 3 Wochen, nach 6 Wochen merke ich, die Briefe, die werden immer dicker, 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 dicker. Und ich lese das, die Rechtsbelehrungen, und ich merke, ich kann das gar nicht leisten. Ich berate Menschen falsch, wenn ich denke, ich kann alles. Und deshalb bin ich so froh, dass es in unserem Land, auch in Gera, Beratungsstellen gibt. Für die Flüchtlingssozialarbeit, für die Familienberatung, Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, für Suchterkrankte und. Und da bin ich so froh, weil uns das als Gemeinde auch ein Stück entlastet. Wir müssen nicht alles tun als FEG Gera, was die Diakonie und die Caritas und andere Wohlfahrtsverbände schon tun und andere Vereine. Und das Dritte, ich merke auch, unsere Ressourcen sind ja auch begrenzt. Wenn ich dann manchmal Menschen höre, auch in unserer Gemeinde, die sagen, ich würde ja so gerne, aber ich schaffe das selbst nicht, psychisch oder körperlich, dann sage ich mir immer, Gott lädt uns ja auch nicht mehr Lasten auf, als wir tragen können. Gott erwartet ja nicht von mir, die Welt zu retten, weil ich es nicht kann, er weiß es. Und genau deshalb finde ich es wichtig, dass wir als Christen auch immer wieder uns die Frage stellen und differenzieren, wo Menschen wirklich schwach sind, in Not sind und wo wir wirklich auch die Ansprechpartner sind. Und da möchte ich auch zum Schluss schließen oder abschließen, auch mit ein paar ganz praktischen Gedanken. Was können wir leisten? Was kannst du, was kann ich leisten? Das erste ist, ich möchte sensibel bleiben. Ich möchte empfindsam bleiben für Nöte der Menschen. Ich möchte nicht abstumpfen und sagen, boah, Stefan hat ja gesagt, das machen die anderen. Macht alles der Staat, der Sozialstaat und die Beratungsstellen. Ich möchte empfindsam bleiben. Ich möchte es mir behalten, durch die Stadt zu gehen und Menschen anzuschauen und auch mitzufühlen und sie zu sehen in ihren Problemlagen. Mitzufühlen wie der gute Hirte. Es gibt heute so ein schönes Wort, Empathie. Die Bereitschaft zu haben, mitzufühlen. Das können wir uns erhalten, das können wir leisten. Die Bereitschaft zu haben, grundsätzlich Menschen in ihren Problemlagen zu begegnen, wenn mich einer anspricht, ihm nicht aus dem Weg zu gehen. Und, das habe ich schon angesprochen, auch zu wissen, wo es Hilfe gibt. Und wenn ihr manchmal vielleicht mit Menschen unterwegs seid und ihr wisst nicht weiter, fragt einfach. In der Gemeinde gibt es so viele Menschen, da gibt es immer jemand, der mehr weiß, als der andere weiß. Es kommt nicht immer darauf an, alles zu wissen, sondern zu wissen, wer es weiß und wo es steht. Und dann eben auch Menschen anzuleiten zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Menschen zu ermutigen. Ich habe das oft gemerkt, es ist einfacher, einen Antrag selbst auszufüllen oder zu sagen, komm, ich zeig dir, wie es geht. Das ist oft gar nicht das ganz Große. Was können wir noch tun als Christen? Wir können und wir müssen als Kirchen, als Gemeinden den Schwachen eine Stimme geben. Wir müssen auch immer wieder schauen, wo sind gesellschaftliche Anliegen, die vielleicht vergessen werden, die hinten runterfallen. Das kommt ja vor in komplexen Problemlagen. Zum Beispiel hat die Stadt Gera, wie viele andere Kommunen, jetzt eine Karte eingeführt, eine Bezahlkarte, dass Menschen, die noch im Asylverfahren sind, nicht mehr Bargeld bekommen. Warum haben wir das getan? Um dem Missbrauch vorzubeugen, dass das Geld in die Herkunftsländer fließt. Natürlich sind die Menschen dort arm, aber es kann nicht sein, dass wir sozusagen jemandem eine Asylleistung auszahlen und das Geld nach Eritrea oder nach Syrien transferiert wird. Deswegen gibt es diese Bezahlkarte. Und dann habe ich letzte Woche im Netzwerk für Integration gehört, dass es vorkommt, dass Menschen mit dem Bus nach Gera gebracht werden von einer Landeserstaufnahme, zum Beispiel aus Suhl, kommen hier an, bekommen eine Bezahlkarte und dann gehen sie zum Aldi. Und an der Kasse merken sie, ist nichts drauf. Und als Kirche waren wir letzte Woche beim Oberbürgermeister, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich weiß, dass das eigentlich über andere Schreibtische erstmal läuft im Sozialamt. Aber ich dachte, wenn ich schon gefragt werde als Kirche, dann kann ich auch darauf hinweisen. Ich gesagt, ich finde das großartig mit der Bezahlkarte, es ist ein wichtiger Schritt. Aber ihr müsst auch gucken, dass die Mitarbeiter da auch was draufladen. Denn in der Realität dauert es 2-3 Tage, bis diese Karte mit Geld bestückt wird. Ob es nicht möglich ist, dass man diese Karte wie eine Prepaid-Karte erstmal mit 50 Euro bestückt, damit jemand da was einkaufen kann und nicht zur Diakonie gehen muss, um betteln um Lebensmittel. Das sind ganz einfache Dinge, aber wir als Kirchen sind immer da, um auch den Schwachen, da wo vielleicht blinde Flecken sind, auch eine Stimme zu geben. Anwalt für die Schwachen. Naja, und dann auch konkret, wo wir uns beteiligen können. Pakete zum Leben, das ist eine Beteiligung. Oder vielleicht auch privat, dass du sagst, ich möchte eine Patenschaft eingehen. Ich möchte bewusst als Christ über den eigenen Tellerrand hinausschauen und genau deshalb gehe ich vielleicht eine Patenschaft ein für ein ukrainisches Waisenkind oder ein äthiopisches Waisenkind. Da gibt es tausende von Möglichkeiten, Projekte zu unterstützen. Wir haben letzte Woche die Allianzgebetswoche geplant, die im Januar wieder stattfinden wird in Gera und an vielen anderen Städten. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, immer zu überlegen, wo gibt es ein soziales Projekt, das wir gerne unterstützen. Und man kann so viel unterstützen auf der ganzen Welt, aber wir möchten immer gerne etwas, das mit Gera zu tun hat. Und da haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und auf einmal sagt jemand, Mensch, ich war selber mal als Patient im Krankenhaus und bin so dankbar gewesen für die grünen Damen und Herren. Und da guckten etliche aus der Runde, wer? Haben sie noch nie gehört. Die grünen Damen und Herren. Das sind die, die sich ehrenamtlich einbringen im Krankenhaus für einen ehrenamtlichen Besuchsdienst am Krankenbett. Das ist so wichtig. Und es war auch wichtig, dass der uns die vorgeschlagen hat, selber mal betroffen war und sagen konnte, wie gut ihm das getan hat. Also werden wir dieses Mal bei der Allianzgebetswoche den Verein der grünen Damen und Herren unterstützen mit unserer Kollekte, weil Karl-Heinz Kümmritz uns gesagt hat, die machen das zwar ehrenamtlich, aber dann können sie sich auch mal eine Supervision leisten für ihre Mitarbeiter, die wirklich vieles, vieles hören an den Krankenbetten und das auch verarbeiten müssen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu beteiligen. Ja, und das Letzte, es war ja alles sozialdiakonisch. Jesus sagt, ich will das Verlorene suchen. Das Beste, das wir haben, das uns anvertraut ist, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht für jeden Menschen. Du bist geliebt von Gott. Und selbst wenn du dich von der ganzen Welt verlassen fühlst, da ist einer, der dir nachgeht, der dich liebt, der dich kennt, der dich trägt. Das ist Jesus Christus. Und wir als Gemeinde haben die in der Hand, in Hunderten von Druckausgaben. Und wir dürfen dieses gute Wort weitergeben. Auch das ist Dienst am Schwachen. Den Menschen, die verloren sind, weil sie ohne Gott dahingehen, eine gute Botschaft zu bringen. Und wenn die Welt eins braucht, dann ist es diese gute Nachricht von der Hoffnung. Ich freue mich übrigens, dass die Allianz Gebetswoche 25 das Thema Hoffnung aufgegriffen hat. Hoffnung für die Stadt, für die Welt. Und in diesem Sinn, nehmt das auch mit in eure Woche, in euren Alltag. Wo könnt ihr ganz persönlich Hoffnung verbreiten. Amen.